Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von 3 Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Schallsleep. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist und dass du dir die Zeit nimmst. Und ja, heute soll es um Schlaftrainingsmethoden gehen. Manche kennt ihr mit Sicherheit schon. Ich werde aber trotzdem auch auf Methoden eingehen, die euch bekannt sind, einfach nochmal zur kleinen Auffrischung. Und ja, ich werde auch ein paar Sachen nennen, die vielleicht nicht so bekannt sind, aber meines Erachtens auch darunter fallen. Und die Folge dient einfach so ein bisschen eurem Wissen, damit ihr da achtsam und vorsichtig seid und teilt es auf jeden Fall gerne auch mit Freunden, Bekannten, Eltern, die da vielleicht in die Gefahr laufen könnten. Und ja, das wird auf jeden Fall Inhalt der Folge sein. Und wenn du meinen Podcast heute zum ersten Mal hörst, dann freue ich mich, dass du dabei bist. Aber du hast auf jeden Fall noch ganz viele andere Folgen, die du reinhören kannst. Also guck einfach mal, was da gerade zu deinem Thema passt und vergiss auf keinen Fall, meinen Podcast zu abonnieren. Und lasst uns jetzt aber noch mal kurz zum Einstieg drüber sprechen, was Schlaftrainingsmethoden eigentlich sind oder was Schlaftraining ist. Also Schlaftraining ist ja ein Ansatz, der darauf abzielt, einem Kind sozusagen beizubringen, alleine einzuschlafen oder auch durchzuschlafen. Und das auch oft gegen den Willen des Kindes und auch ja unter Ausblenden der Bedürfnisse des Kindes. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Schlaftraining nicht gut ist für ein Kind. Und ich finde, man sollte sich auch bewusst machen, dass man seinem Kind definitiv damit auch langfristig schaden kann. Wir wissen alle nicht, was die Konsequenzen daraus sind. Ich habe schon mit sehr vielen Menschen gesprochen, die in Therapie sind, die von ihren TherapeutInnen assistiert bekommen haben, dass das aus der Kindheit kommt. Und man kann dazu leider aber auch nicht so richtig viele Studien durchführen, weil das, glaube ich, ist für euch logisch. Die Folgen von Schlaftraining, um das in einer Studie festzulegen oder herauszubekommen, dann müsste ja jemand sein Kind freiwillig hergeben und das alles durchführen lassen. Und das ist wohl ethisch nicht vertretbar. Aber es gibt genug Menschen, meines Erachtens, die heute viele Probleme haben, weil in der Kindheit einiges nicht so gut gelaufen ist. Und da können wir, glaube ich, schon raufgucken und sagen, also auch das geht auch gegen den Urinstinkt, sein Kind schreien zu lassen, um es gegen seinen Willen zum Durchschlafen zu bringen. Also macht euch einfach bitte bewusst, dass jedes Kind individuell ist und ja, das Schlaftraining die Kinder sozusagen alle gleich schaltet. Also es muss für jedes Kind funktionieren und jedes Kind soll danach genauso gut gleich schlafen können wie das andere. Das geht aber nicht, weil der Mensch ist individuell und auch wir Erwachsenen schlafen nicht immer durch und wir Erwachsenen schlafen auch nicht jeden Tag gleich gut oder gleich schlecht. So, jetzt muss ich mich mal ganz kurz orientieren. Ich habe, glaube ich, viel zu erzählen. Genau, lasst uns doch mal über die bekanntesten Methoden so sprechen. Die kennt ihr mit Sicherheit auch, da bin ich mir sicher. Das wäre zum einen das Färbern von dem Dr. Färber. Das ist ein kontrolliertes Schreien lassen. Das heißt, du gehst ins Zimmer rein, du gehst wieder raus, immer so im Abstand von 5 bis 10 Minuten. Und du gehst dann kurz rein und beruhigst dein Kind, gehst dann wieder raus und wartest mehrere Minuten. Ich meine, in den 80er Jahren war das besonders populär. Er hat auch nachträglich sich von der eigenen Methode abgewandt. Der Dr. Richard Färber heißt er, glaube ich. Und hat das wohl nur konzipiert für Kinder, die besonders schwer nur schlafen können. Wie dem auch sei. Dieses Buch, Jedes Kind kann schlafen lernen. Ich meine, das basiert auf ihm oder auf seinen Ansätzen. Und falls ihr dieses Buch jemals mal irgendwo seht, Abstand halten. Färbern oder kontrolliertes Schreien lassen ist nicht gut für dein Kind. Dann gibt es auch die Cry It Out, also Schrei es raus, Schreien lassen Methode. Da, das, ich weiß nicht, ob ich es noch schlimmer finde als Färbern. Also ich finde beides gleichermaßen schlimm, aber beim Cry It Out wird dein Kind ins Bett gelegt. Du verlässt den Raum und ja, gehst gar nicht mehr rein. Also Tür zu und das war's. Auch hier ist das Ziel wieder, dass das Kind alleine lernen soll, sich zu beruhigen, alleine lernen soll, einzuschlafen und durchzuschlafen. Kinder geben ja nur auf, wie ihr hoffentlich alle wisst. Und ich habe damals mal, es gab so, es war nicht die Nanny, aber früher gab es im Fernsehen mal so Sendungen für so, was war denn das auf RTL 2? Ich habe den Titel nicht mehr, aber da hat man irgendwie auch gezeigt, wie manche Eltern ihre, ich glaube, das war Frauentausch. Oh Gott, lacht mich nicht aus, dass ich sowas geguckt habe. Aber ich habe natürlich damals auch, als ich jünger war, RTL 2 und das alles geguckt. Und in einer Familie war eine Mutter, die hat ihr Kind auch ins Bett gelegt. Draußen war es noch hell, das Kind war aber schon älter. Es hat geweint. Es war auch viel zu klein ins Bett und ist einfach rausgegangen und war so voll der Überzeugung, ja, der soll jetzt schlafen, ist mir egal. Ich war damals noch jünger, was weiß ich, 18 oder so. Und ich fand das so furchtbar, das anzusehen, weil ich mir auch dachte, also ich dachte mir, wie dumm kann man sein, nicht zu erkennen, dass draußen noch das Licht, das Tageslicht vorhanden ist und dass dieses Kind in diesem hellen Raum noch nicht schlafen will und um sich tritt und weint. Oh, das kriege ich jetzt schwer Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also das war für mich auf jeden Fall auch ein Cry-It-Out, obwohl das Kind schon älter war. Cry-It-Out finde ich absolut brutal. Färbern finde ich auch brutal. Aber für mich setzt Cry-It-Out nochmal so richtig einen obendrauf. Macht das niemals. Das ist super populär in den USA oder in englischsprachigen Ländern. Und das verspricht ganz schnelle Erfolge. Man kann leider mit diesen Menschen auch nicht diskutieren. Ich bin ja oft auf Instagram, ich sag mal so frech oder so mutig, dass ich unter diese Videos dann auch meine Meinung schreibe. Aber ich werde dann nur massiv attackiert mit Aussagen nach dem Motto, ja, du musst erstmal Parenting lernen und die macht das Beste für ihr Kind. Was bist du eigentlich für eine Mutter, dass du ihr das schlecht redest und sowas. Also es ist ganz krass, man kommt da nicht weiter. Ja, Cry It Out geht auf jeden Fall gar nicht. Es gibt auch noch die Stuhlmethode. Ich meine, ich habe dazu auch ein Reel auf meinem Instagram-Account. Da würdest du sozusagen auf einem Stuhl neben dem Bett deines Kindes sitzen und ja, jeden Tag mit dem Stuhl ein bisschen weiter wegrücken, bis du dann schließlich irgendwie in der Tür sitzt, im Türrahmen mit dem Stuhl und ja, dein Kind dann lernt, dass es ohne deine Anwesenheit einschlafen soll. Die Methode ist natürlich nicht so abrupt und nicht so extrem. Sie wirkt erstmal friedlich, aber erstmal Schritt 1, sie ist zeitaufwendig und Schritt 2, sie bringt gar nichts. Also dein Kind könnte nach ein paar Wochen den Impuls wieder erneut verspüren, deine Nähe zu suchen und viele Kinder stehen ja auch auf oder wollen das Bett verlassen und zu ihren Eltern kommen. Und bei der Stuhlmethode wird oft auch geraten, das Kind überhaupt nicht in den Arm zu nehmen, nicht anzugucken, nicht zu streicheln, nicht zu beruhigen, sondern einfach nur daneben zu sitzen. Und ich finde es, ja, es ist unmenschlich auf jeden Fall. Ich sage euch das jetzt einfach nur so raus, macht es auf gar keinen Fall. Lasst euch davon auch nicht blenden. Und ich glaube, manchmal wird es auch unter dem Begriff Fading, also Ausschleichen, aufgenommen. Das ist keine Methode für eine bedürfnisorientierte, liebevolle Erziehung. Ich weiß, es wirkt harmloser, aber es ist auch nicht harmlos. Und zwischen deinem Kind und dir wird sozusagen der Kontakt verboten und abgebrochen. Und ein Kontaktabbruch für Kinder ist nicht gut. Ja, all diese Methoden kommen möglicherweise auch aus einer Zeit, in der Kinder sowieso nicht so ein leichtes Spiel oder so gute Voraussetzungen in der Gesellschaft hatten, aus einer Zeit, in der man Bedürfnisse nicht so wirklich ernst genommen hat. Und ich finde, alleine dieses Wissen zeigt einem ja, dass wir uns heute in einem ganz anderen Rahmen befinden und uns deswegen davon auf jeden Fall distanzieren sollten. Es gibt aber auch noch weitere Methoden, die ich sehr, sehr fragwürdig finde, die ich gerne mit euch hier teilen möchte. Und ich habe sie auf Instagram gesehen, ich habe sie von Bekannten nahegelegt bekommen. Ich habe Nachrichten auf Instagram von euch bekommen, in denen ihr mich gefragt habt, ob das in Ordnung wäre, das zu machen, weil euch das geraten wurde. Und deswegen möchte ich natürlich jetzt ganz anonymisiert darauf eingehen. Und dann fange ich mal an. Es fällt mir wirklich schwer, das zu nennen, weil, ja, ich verstehe gar nicht, wie man auf so eine Idee kommen kann. Also, das erste ist Mützen, eine Mütze oder ein Tuch über die Augen des Kindes ziehen, damit dein Kind nichts mehr sieht, dass alles, damit alles dunkel ist für dein Kind und es schneller einschlafen soll. Also, ich verstehe das nicht. Das ist so, als würdest du dein Kind zwingen, in den kompletten Kontaktabbruch zu gehen, nicht nur zu dir selbst, sondern auch zur Umwelt. Und ich finde, das ist eine Folter. Ja, ich merke, ich bin sprachlos. Also es wirkt erstmal so, ja, du tust ja deinem Kind einen Gefallen, du schirmst es von Reizen ab, damit es besser schlafen kann. Aber ganz ehrlich, wenn dein Kind besser schlafen soll, dann nimm es in den Arm, begleite es verdammt nochmal und mach einfach das Licht im Raum aus und dunkel den Raum ab. Also ich bin mir ganz, ganz sicher, dass Kinder verunsichert werden durch diese Maßnahme und auch möglicherweise Angst haben könnten vor der Dunkelheit. Das heißt, du weißt nicht, ob es in ein paar Jahren dann super ängstlich nachts ist und dich sowieso noch mehr sucht. Dann müssen wir über das Atemrisiko sprechen. Jeder sollte das wissen, auch der sichere Kinderschlaf dazu gehört, muss ich ja auch noch mal an der Stelle sagen, dass man sein Kind mittlerweile nicht mehr beim Schlafen puckt. Dazu gehört aber auch, dass man nichts über die Nase zieht oder über die Augen oder über den Mund und ihr wisst nicht, ob diese Mütze oder dieses Tuch auf den Äuglein verrutscht. Also das geht einfach überhaupt nicht. Dann ist bei dieser Methode so schwierig, dass man sein Kind zwar von Reizen abschirmt, das zu meinen, aber eigentlich ja das Kind isoliert und Kinder brauchen Sicherheit und Liebe und Nähe und Geborgenheit und Kinder wollen nicht isoliert liegen. Stell dir mal vor, du wirst gepuckt, also jetzt erstmal nur eine Szenerie, die ich mir gerade vorstelle, du wirst gepuckt, kannst dich sowieso kaum bewegen und dann zieht man dir was über die Augen. Du hast zwei Möglichkeiten, du akzeptierst es und versuchst zu schlafen, damit der Zustand vorbei ist, oder du schreist. Aber manche reagieren ja leider auch nicht auf das schreiende Kind. Also dann sagt mir gerne, ihr könnt mir auch gerne mal schreiben oder mir gerne mal eine Nachricht hinterlassen, ob ihr findet, dass die Augen abdunkeln eine Form von Schlaftraining ist. Meiner Meinung nach ja. Und was man ja auch nicht vergessen darf, das Kind kann eine negative Assoziation zur Dunkelheit entwickeln, zum Augenschließen. Und es kann einfach sein, dass das Einschlafen noch schwerer vonstatten geht. Und du dann noch mehr an der Methode festhängst, weil du meinst, ohne geht gar nichts mehr. Also ich habe es schon so oft erlebt, dass Eltern ihre Kinder in den Schlaf begleiten. Mit irgendeiner ausgewählten Methode, weil das immer so irgendwann mal klappt nach 20 Minuten Schreien. Aber vielleicht schreit dieses Kind ja auch um Hilfe, weil es nicht die Augen verdeckt haben möchte. Also bitte, 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 die Methode ist unnötig, sie ist potenziell gefährlich und man sollte Schlaf nicht durch eine erzwungene Dunkelheit vor den Augen herbeiführen oder dadurch, dass man sein Kind sensorisch beschränkt, sondern ein abgedunkelter Raum reicht auch aus. Begib dich in einen abgedunkelten Raum mit einer angenehmen Atmosphäre und sei, das sage ich jetzt einfach mal so frech, verdammt nochmal für dein Kind da. Also wer, ich weiß, dass es Beraterinnen gibt, die das raten mit Augen abdunkeln. Ich finde das gemeingefährlich. Ich bin richtig sauer, wenn ich das höre. Und ich mache jetzt hier einen Punkt, weil ich muss noch ein paar andere Methoden vorschlagen oder euch noch ja, nennen, damit ihr auf dem Laufenden seid. Aber ich bitte, bitte, bitte teilt das mit allen Eltern, die ihr kennt oder mit allen Bekannten, dass man nicht die Augen verdeckt, weil es einfach das ist der größte Schwachsinn, den ich hier gehört habe. Weiter geht's jetzt. Das Ignorieren von Hungersignalen, das ist ja auch oft da. Also dieser Versuch, also der Versuch, das Kind zum Durchschlafen zu bringen, ist ja oft damit hinterlegt, dass man bewusst den Hunger ignoriert und die Nahrung nachts entzieht. Also Nahrungsentzug, darüber habe ich auch schon ganz oft auf Instagram gesprochen, wird ja auch viel propagiert oder auch ein Füttern nach Uhrzeit, ein Füttern nach Plan. Das hat man, glaube ich, früher so gemacht, weil auch Pränahrung schwerer verdaulich war, meine ich mich zu erinnern. Aber ich bin mir auch sicher, dass ich als Baby zum Beispiel stark nach Plan, also so alle 4 Stunden gefüttert wurde in der DDR. Mit Sicherheit habe ich es über mich ergehen lassen. Aber so, ja, Füttern nach dem Bedürfnis des Kindes, das ist ja heute der Usus und das weiß man heute auch, dass man sein Kind bedürfnisorientiert mit Nahrung versorgt. wenn es auch gerade Hunger hat. Aber es gibt ganz viele, die vorschlagen, das Kind, wie gesagt, etwas hungern zu lassen oder dann nachts nicht zu geben, damit es sich dran gewöhnt, mit dem Argument, der Magen muss das lernen, ein bisschen zu warten. Man kann Kinder dahin trainieren. Aber ich würde sagen, wenn man einschlafen muss mit einem Hungergefühl, ist das eine existenzielle Angst, die man da bedient. Und ihr wisst trotzdem nie, was daraus entsteht im späteren Verlauf des Lebens. Ihr wisst nicht, ob eure Kinder irgendwann mal vielleicht eine Essstörung entwickeln oder wenn man in diesen ganz frühen prägenden Jahren Hungern kennengelernt hat, dann bleibt das alles im impliziten Gedächtnis haften und ihr wisst nicht, was daraus später entsteht. Dann finde ich es auch schwierig, also durchzuschlafen, indem man seinem Kind weniger Nahrung gibt, damit es sich nicht dauernd meldet, weil es ja anstrengend ist, dass es alle paar Stunden kommt. Da hat jemand auch nicht verstanden, wie natürliche Schlafmuster funktionieren. Derjenige sollte sich dringend doch mal damit auseinandersetzen, dass regelmäßige Nahrung wichtig ist für die Gehirnentwicklung, für die Entwicklung insgesamt. Denn in der Milch ist ja Glucose enthalten und Calcium und das Gehirn ist ein super Glukoseverbraucher. Also Kinder brauchen regelmäßige Nahrung, um zu überleben. Deswegen müssen sie sich oft melden. Mit ihnen ist nicht etwas kaputt, sondern sie sind von der Natur so designt, dass sie nicht viel schlafen sollen. Und wenn man seinem Kind jetzt die Nahrung entzieht, finde ich, dann vernachlässigt man, dass der Kalorienbedarf vorhanden ist. Vor allem auch nachts. Kinder wachsen auch nachts, nicht nur am Tage. Also es gibt keinen Ausschalter, bei dem man ab 20 Uhr sagen kann, so, jetzt ist gut, jetzt kriegst du keine Nahrung mehr, jetzt ist Schlafenszeit. Nee, dein Kind wächst ja nachts auch die ganze Zeit. Wie viele Menschen oder Eltern haben schon manchmal morgens, wenn sie das Kind anziehen wollten, gemerkt, da passt schon wieder irgendein Kleidungsstück nicht. Also dein Kind braucht die Kalorien und man sollte das nicht wegignorieren. Und es gibt auch Accounts und auch Beraterinnen, die dazu raten, nachts nicht so viel zu füttern. Und das Kind dann alternativ zu beruhigen, damit das Kind sich daran gewöhnt, dass es nicht dauernd die Flasche bekommt oder nicht dauernd an die Brust kann. Bitte nicht machen. Ja, jetzt fragt ihr euch vielleicht berechtigterweise, ab wann kann man denn davon ausgehen, dass das Kind dann nachts seltener kommt? Ganz einfach, wenn dein Kind tagsüber ausreichend isst, wenn dein Kind aus der Nahrung am Tag die Kalorien zu sich führen kann, so dass du das, also was heißt das Gefühl, du musst da wirklich mal ein Ernährungsprotokoll führen, aber dass du sagst, das sind ausreichende Kalorienmengen, dann kannst du davon ausgehen, dass sich das nachts auch vielleicht reduzieren lässt, dass man da nachts nochmal schauen kann. Ein Kind, was jetzt gut tagsüber isst und dann nachts, das ist jetzt weit an den Haaren herbeigezogen, aber dann nachts irgendwie 7 Flaschen trinkt, da dürfte man mal sich fragen, okay, was genau braucht dein Kind noch? Ist es vielleicht auch eher Durst? Und vor allem auch immer die Frage stellen, wie alt ist dein Kind? Wir müssen hier nicht von einem Nahrungsentzug sprechen bei Kindern, die noch nicht mal das erste Lebensjahr vollendet haben. Also es geht überhaupt nicht. Wenn dein Kind 14 Monate alt ist und nachts noch 3-mal Milch braucht, finde ich es überhaupt kein Problem. Klar, vielleicht bist du müde, aber ich finde das alles noch im Rahmen. Wenn dein Kind 18 Monate ist, tagsüber gut isst und dann, wie gesagt, diese 7 Flaschen nachts trinkt oder 7-mal große Mahlzeiten an der Brust trinkt, ja, dann kannst du drüber nachdenken. Dann kann man mal gucken, ob da was zu reduzieren wäre. Und dann muss man das natürlich auch manchmal beim Arzt besprechen. Du weißt nicht, ob dein Kind komplett gesund ist. All diese Faktoren muss man erstmal berücksichtigen, Ernährungsprotokoll führen, notfalls beim Arzt oder bei der Ärztin nochmal nachhaken. Und dann sich nochmal fragen, was könnte hier eine Assoziation sein und was braucht mein Kind davon wohl wirklich? Aber nicht einfach blind darauf hören und deinem Kind gar nichts mehr geben und es schreien lassen und hoffen, dass es dann endlich lernt, durchzuschlafen. Das ist nicht der richtige Weg. Es gibt natürlich auch den umgekehrten Weg, dass man sein Kind vor dem Schlafengehen sozusagen überfüttert, damit der Magen gut zu tun hat. Denn klar, wenn die Verdauung stattfindet, ist der Körper etwas lahmgelegt. Aber ich finde, das ist sehr kritisch zu betrachten, denn so ein überfüllter Magen kann auch zu Bauchweh führen, kann auch den Schlaf tatsächlich auch verschlechtern. So, ich finde auch sehr, sehr schwierig an der Sache, dass man den Kindern damit so dieses natürliche Hunger- und Sattgefühl abtrainiert, denn das ist für mich was eine heilige Fähigkeit, die sehr, sehr viele Kinder von alleine mitbringen. Und sie mit Absicht da abends mit irgendwie Schmelzflocken vollzustopfen oder frühzeitig, da war doch auch dieser Trend auf Instagram, dass sie da irgendwie Butter essen sollen, weil der Fettgehalt dazu führt, dass sie satt sind und dann besser schlafen. Das ist Humbug. Warum sollte ein Stück Butter das Gehirnwachstum beeinflussen? Also was genau kann die Butter jetzt verändern daran, dass dein Kind, wenn ein Zyklus endet, Nähe und Sicherheit braucht? Es ist unlogisch. Und in der Muttermilch oder in der Prämilch sind ja auch Fette enthalten. Also, ja, ich schüttel gerade den Kopf. Manchmal weiß ich nicht, was ich noch... Also ich weiß eigentlich nicht, wie viel ich noch anreden soll gegen diese ganzen Methoden. Und trotzdem kommt immer wieder ein neuer Kracher, der ausgespielt wird. Lass es bitte sein, also entzieh deinem Kind keine Nahrung. Überfüttere dein Kind bitte nicht. Dein Kind braucht die Nahrung, also in einem ordentlichen Maße. Und seid euch darüber bewusst, dass all diese Methoden, das in Anführungszeichen eigentliche Problem, was man als Problem betitelt, ja gar nicht lösen. Wenn ihr eine Schlafassoziation habt oder dein Kind hat ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, dann muss man das für sich betrachtet einzeln analysieren und gucken, was kann man optimieren. Aber man kann es ja nicht irgendwie wegdrücken, durch Schreien lassen, durch zu wenig Nahrung, durch zu viel Nahrung, durch Augen abschirmen. Ich finde, das eine hat mit dem anderen einfach nichts zu tun. Das eine ist unser Wunsch als Eltern, dass die Kinder besser schlafen. Und manche sind bereit, alles dafür zu tun. Und das andere ist das Bedürfnis des Kindes, in Ehre und Würde und Anstand gedeihen zu dürfen. Und das sollten wir unseren Kindern ermöglichen, egal wie schwer der Schlaf für uns selbst auch ist. Und ich sage nicht, ihr sollt über eure komplette Leistungsgrenze gehen. Wenn ihr wirklich am Ende mit euren Kräften seid, dann kann man auch was verändern, dann darf man sich auch Hilfe suchen. Aber man muss erst mal gucken, woher kommt eigentlich das vermeintliche Schlafproblem. Deswegen immer Vorsicht vor all diesen Tipps, vor all diesen fragwürdigen Tipps. Eure Kinder sind keine Maschinen. Schlaf ist ein biologischer Prozess, der sehr beeinflussbar ist durch viele Faktoren. Ne? Also wie alt ist dein Kind? Was für einen Entwicklungsstand habt ihr? Wie ist vielleicht auch der Charakter deines Kindes? Wie ist das Temperament? Hast du ein High-Need-Kind? Hast du ein hochsensibles Kind? Bekommt dein Kind Zähne? Ist dein Kind gesund? All das spielt eine Rolle. Und wenn wir unser Kind oder unsere Kinder mit all diesen fragwürdigen Methoden, die ich genannt habe, dazu zwingen wollen, durchzuschlafen, darfst du nicht vergessen, dass es Folgen nach sich zieht. Und zwar, weil ich ja schon gesagt habe, du weißt nicht, was im impliziten Gedächtnis bestehen bleibt am Ende. Du weißt nicht, wie der Körper mit diesem Stress umgeht, was dann langfristig für Folgen daraus entstehen. Du kannst dir sicher sein, dass das was mit der Bindung macht zwischen deinem Kind und dir, auch wenn sich alles gut und normal anfühlt, aber die Erinnerung ist gespeichert. Und ich habe mit sehr vielen Menschen gesprochen, die als Kind schlaftrainiert wurden, die das Gefühl irgendwie haben, dass das was mit der Bindung und dem Vertrauen zu ihren Eltern gemacht hat. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass wir das nicht zulassen sollten, zum Wohle unserer Kinder. Ja, so, dann fragt ihr euch jetzt natürlich, ja, was kann man denn machen, wenn mein Kind immer noch nicht durchschläft? Also zuallererst solltet ihr immer wissen, dass man natürlich, wenn man ein Schlafproblem hat, sich erstmal genau angucken muss, was ist denn hier überhaupt schwierig? Was läuft denn hier gerade nicht gut? Ja, jetzt folgt noch mal eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar gibt es heute eine super Sonderaktion bei Wombambino. Ich habe ja meinen 10% Rabattcode, der jetzt heute auch auf alle rabattierten Artikel gültig ist. Das heißt, bei Wombambino gibt es ja sowieso gerade Winterschlussverkauf bis zu 50%. Und mit meinen 10% könnt ihr daraus 60% machen. Mein Code ist scheizlieb10. Und wenn du noch nicht weißt, was der Wombi ist, dann solltest du auf jeden Fall mal schnell auf die Webseite gehen. Das ist ein ganz toller Schlafsack, der sich ja eng an den Körper deines Kindes anschmiegt. Gleichzeitig hat dein Kind super Bewegungsfreiheit. Das gibt ihn in vielen tollen Designs. Du hast den doppelten Reißverschluss, sowohl oben als auch unten zum Windelwechseln. Du kannst die Hände umklappen, falls du ein Kind hast, das vorher gepuckt wurde und du möchtest Pucken ausschleichen, was ich sowieso empfehle. Dann ist der Schlafsack super ideal, um ja vom Pucken wegzukommen. Du kannst aber auch die umklappbaren Händchen dazu nutzen, dass dein Kind sich nicht so viel kratzt, falls es Neurodermitis hat. Vielleicht hast du auch ein Kind, was sehr viel an deinen Haaren zieht, dich kratzt und so weiter. All das ist super gut geeignet. Und ansonsten hat dein Kind in dem Schlafsack so dieses mutterleibsähnliche Gefühl beim Schlafen. Das gibt ganz viel Sicherheit, das hilft dabei, die Zyklen zu verbinden. Und ja, Bei uns war es der super Durchbruch. Wir haben ganz viele Wombis hier, natürlich in allen möglichen Größen. Und es gibt den Wombi dann auch für etwas ältere Kinder. Das ist dann der Wombi Go. Da sind dann die Füße unten sogar geöffnet, falls dein Kind das lieber mag. Du hast auf jeden Fall 30 Tage Testzeitraum, kannst mal gucken, ob es euch gut tut. Und ich kenne ganz, ganz viele Eltern, die total überzeugt von dem Wombi sind. Und wir sind es auch. Deswegen nutzt heute auf jeden Fall den Tag. Heute ab 12 Uhr gilt mein Code für 24 Stunden. Ich wünsche dir ganz viel Shopping-Spaß und weiter geht's mit der Folge. Und dann einfach auch mal wirklich hinterfragen, was ist bei uns gerade das allergrößte Problem? Ist das größte Problem, dass mein Kind nachts viel Nahrung braucht? Ist das größte Problem, dass mein Kind nachts häufig wach ist? Ist mein allergrößtes Problem, dass die Einschlafzeit so lange dauert? Und dann geht man auch Stück für Stück immer erst ein Ziel an und niemals alle auf einmal. Das würde dein Kind überfordern. Da musst du dich fragen, haben wir gute Routinen? Bringe ich mein Kind rechtzeitig ans Bett? Bekommt es tagsüber genug Tagschlaf? Ist das Schlafangebot zur richtigen Zeit gemacht? Gibt es Geräuschquellen im Zimmer und so weiter? Also ich kann jetzt gar nicht so tief in die Materie gehen, aber man kann eigentlich so eine lange Checkliste abhaken und sich erstmal genau fragen, wie ist denn der Ist-Zustand bei uns und was ist der Soll-Zustand und was ist realistisch umzusetzen? Ja, deswegen, wenn du da Hilfe brauchst, kannst du dich gerne an mich wenden. Ich habe ja ein Kontaktformular auf meiner Seite schalzli.de. Da kannst du gerne mal deine Ist-Situation beschreiben, auch gerne mal reinschreiben, was du gerne hättest, was du dir wünschst. Und mein Team und ich, wir melden uns zurück mit einer realistischen Einschätzung. Machen wir immer. Wenn wir euch nicht helfen können, sagen wir euch das auch. Es tut uns dann auch leid, aber wir wollen ja wirklich auch nur an die Fälle herangehen, die für unsere Verhältnisse her machbar sind, damit alle zufrieden sind. Und dann würden wir dir auch eine Empfehlung geben, was genau für ein Beratungskonzept zu dir passt. Wir haben Kurzberatungen, das sind eher so Beratungen, wo man ein paar kleine Fragen stellen kann, was man mal schnell so nebenher besprechen kann. Und dann haben wir die einstündigen Schlafberatungen. Da gucken wir komplett auf eure Situation mit Schlafprotokollen, mit Anamnesebogen und so weiter. Ich meine, die Schlafprotokolle nutzen wir auch bei den Kurzberatungen, aber manchmal hat man wirklich nur ein paar kleine Fragen und dann kann man das unter Umständen auch mal ohne genaue Protokollanalyse besprechen. Aber in den einstündigen Schlafberatungen nehmen wir uns da ordentlich Zeit, geben euch danach einen Plan mit an die Hand, einen Lösungsplan, Fahrplan, damit ihr dann an euer Ziel kommt. Und wir sind natürlich auch immer gern per E-Mail für euch erreichbar, falls irgendwie noch Fragen sind oder ihr nicht weiter wisst. Ja, das war's zu dieser Folge. Ich wollte, wie gesagt, vor allem das mit dem Tüchlein oder die Nütze über die Augen ziehen mal hier für euch besprechen, damit ihr an der Stelle wisst, was so los ist in der Kleinkindschlafwelt. Und damit ihr einfach gewappnet seid und eben nicht darauf reinfallt. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich ganz toll über eine Rückmeldung freuen oder über eine sehr gute Bewertung, egal wo du mich hörst. Man findet den Podcast ja auf Spotify, Apple, Podimo, Audible und noch viel mehr. Ich habe das alles eingestellt, dass das überall freigegeben ist. Und mein allergrößter Wunsch an dich wäre, bitte, bitte, dass du mir auch auf Google eine sehr gute Bewertung gibst. Du findest den Link in den Shownotes ganz, ganz am Ende. Sinn der Sache ist, dass ich dadurch leichter gefunden werde, wenn jemand zum Beispiel Schlafprobleme bei Google eintippt oder Babyschlaf, dass er dann einfach weiß, er kann sich an mich wenden und dann werde ich da auch ordentlich unterstützen. Und bei mir gibt es eben kein Schlaftraining und nichts gegen die Bedürfnisse des Kindes. Und das wäre eine super Unterstützung, wenn du mir da eine sehr gute Bewertung geben könntest. Kannst auch gerne den Podcast bewerten, kannst gerne Instagram bewerten, was auch immer du von mir schon in die Hände bekommen hast. Und es gibt übrigens auch auf meiner Internetseite auf schalzli.de einen Leitfaden zum Runterladen, also das Argumentation gegen Schlaftraining. Den kannst du dir gratis runterladen. Wenn du mal mit jemandem im Gespräch bist oder das Gefühl, du kommst an deine Grenzen, dann hast du da auf jeden Fall Argumente, die du sozusagen gratis einfach nutzen kannst. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das weiterhilft. Und wenn du sonst mehr von mir und meinem Alltag erleben möchtest, sehen möchtest, dann folg mir doch mal auf schalzli.katharina-schmidt. Auf Instagram und auf TikTok heiße ich schalzli.katharina. Schmidt hat nicht mehr hingepasst. Kannst mich auf jeden Fall auch in den sozialen Medien verfolgen. Damit ist alles gesagt. Ich wünsche dir einen fantastischen Start in das Wochenende. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe, ihr seid fit und gesund. Ich habe gerade erst gestaunt, dass schon mehr als die Hälfte vom Januar wieder rum ist. Ich finde das irgendwie so krass, wie die Zeit gerade. Also wenn ich irgendwie den Tag so für mich lebe, wie alle Eltern, habe ich manchmal das Gefühl, die Zeit, die zieht sich so wie Kaugummi, wenn es vor allem so anstrengend ist. Aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, die Zeit ist mehr gerast. Und seit ich Kinder habe, habe ich das eh das Gefühl, dass die Zeit schneller vergeht als früher. Aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Oder geht es euch auch so? Sagt mir gerne mal, ob es euch auch so geht. Ja, und deswegen, krass, die Hälfte vom Januar ist schon wieder vorbei. Bleibt auf jeden Fall gesund und fit und ich hoffe, ihr könnt gut schlafen. Und wir hören uns dann ganz bald wieder, nächste Woche tatsächlich, mit einer neuen Folge. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis bald. Tschüss.